HR Info. Wissenswert.
Wann immer Politiker aus der zweiten Reihe auch einmal bei den Medien oder bei ihren potenziellen Wählern punkten wollen, bei einem Thema können sie nie daneben liegen. Und das sind Tiere. Der Tierschutz, genauer die Kritik, es gäbe zu viele Tierversuche. Und tatsächlich, mehr als 150.000 Versuchstiere werden allein in Hessen Jahr für Jahr registriert. Bundesweit sind es an die 3 Millionen Wirbeltiere pro Jahr. Ziemlich viele also. Überwiegend sind das Ratten und Mäuse, allerdings werden die außerhalb der Labore ohne Rücksicht auf Verluste vermutlich als Schädlinge in größerer Stückzahl vergiftet. Und sie verenden dann überdies meist durch innerliche Einblutungen viel qualvoller, als wenn sie in der Forschung eingeschläfert werden. Warum es aber überhaupt noch Tierversuche gibt, darum geht es in der kommenden knappen halben Stunde. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Ratten und Mäuse werden in der Forschung deshalb so oft als Versuchstiere eingesetzt, weil sie preiswert sind. Sie vermehren sich in der Tierhaltung problemlos und häufig und sie reagieren recht ähnlich auf viele Medikamentenwirkstoffe, die für den Einsatz am Menschen gedacht sind. Ohne solche Experimente hätte man viele der heute üblichen lebensrettenden Medikamente nicht entwickeln können. Denn in jedem Fall muss man wissen, ab welcher Dosierung eines Wirkstoffes die erhoffte Wirkung eintritt und ab wann eine schädliche Überdosierung eintritt. Mäuse und Ratten sind aber keineswegs die einzigen Versuchstiere. Es müssen manchmal auch Tiere herangezogen werden, die man eher als Schlachtvieh kennt. Rinder und Schafe beispielsweise. Was wird mit solchen Tierversuchen eigentlich erforscht? Und wie gehen Wissenschaftler damit um, wenn sie keine Mäuse, sondern zum Beispiel Schweine töten müssen? Abgebrüht, wie das im Schlachthof nun mal der Fall sein muss? Das hat auch Helmut Nordwig interessiert, der für sie einen Schweinestall für Forscher besucht hat.
Es sieht aus wie auf dem Bauernhof und genau das war das Versuchsgut der Universität München auch mal. Im ehemaligen Wohngebäude sind jetzt Büros und Labors untergebracht. Und im Stall leben Tiere für die Wissenschaft, darunter Schweine und Rinder. Betreut werden sie von der Tierärztin Barbara Kessler.
Was mir hier sehr gut gefällt, ist diese Mischung. Ich kann auf der einen Seite im Labor sitzen und so richtig einen auf Wissenschaftler machen. Und am selben Tag ziehe ich mir die Gummistiefel und den Overall an und springe mit den Ferkeln durch die Boxen. Das macht mir mindestens genauso viel Spaß. Also Rinder haben wir, denke ich, im Moment so um die 20. Und insgesamt so um die 200 Schweine.
200 von rund 13.000 Versuchsschweinen in Deutschland. Schweine sind die Nutztiere, die mit Abstand am häufigsten in der Forschung verwendet werden. Dazu kommen Rinder und Schafe, jeweils einige tausend Tiere pro Jahr, außerdem einige hundert Pferde und Ziegen. Auch Haustiere werden in der Forschung verwendet, Hunde und Katzen. Insgesamt ist die Zahl dieser Versuchstiere in den letzten Jahren zurückgegangen. Mit einer Ausnahme, Rinder werden immer wichtiger, vor allem für die Agrarforschung. Denn die allermeisten Kühe leben ja auf Bauernhöfen und nur wenige in den Ställen von Forschern, sagt Brigitte von Rechenberg, Tierärztin und Professorin an der Universität Zürich.
Kühe und Schafe und Ziegen, die werden selten nur gehalten, weil sie so nett sind, sondern weil wir Milch nehmen von denen, weil wir das Fell von denen brauchen und weil wir sie essen wollen. Und da fängt für mich eine Abwägung an, was ist nun wichtiger, für die sogenannte Food Production Tiere zu züchten oder für einen Versuch, der dann vielleicht so und so vielen Menschen oder auch Tieren das Leben rettet. Da kann man sich echt darüber streiten. Ich muss vielleicht sagen, dass wenn man Tierversuche macht, heißt das nicht unbedingt, dass wir für Tierversuche sind. Wir gehören zu den Leuten, die einfach eingesehen haben, dass es ohne Tierversuche nicht geht.
Auch das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass der Nutzen, den Wissenschaftler von einem Versuch erwarten, das Leid der Tiere überwiegen muss. Nur dann wird der Tierversuch genehmigt. Die Behörden stützen sich dabei auf das Votum einer Expertenkommission. In diesen Kommissionen sind auch Tierschützer vertreten, aber sie sind in der Minderheit. Zum Beispiel Roman Kolar von der Akademie für Tierschutz, einer Einrichtung des Deutschen Tierschutzbunds in Neubiberg bei München. Er wird von den Wissenschaftlern regelmäßig überstimmt, wenn es etwa um Versuche mit Haustieren geht.
Es kann sein, dass der Blick erstmal etwas kritischer ist, wenn da mit Hunden und Katzen experimentiert wird, als mit Ratten und Mäusen. Aber die Konsequenz, so wie wir sie erleben, ist die gleiche, dass solche Versuche eigentlich in aller Regel genehmigt werden.
Wissenschaftler behaupten dagegen, dass bei der Genehmigung sehr wohl ein Unterschied zwischen Groß- und Kleintieren gemacht wird. Zum Beispiel Angelika Schnieke. Sie forscht als Professorin an der TU München mit Schweinen und Schafen. Sie beobachtet, dass Anträge auf Versuche mit großen Tieren eher abgelehnt werden als Experimente mit Mäusen.
Ich denke, das ist in mancher Hinsicht ja auch gerechtfertigt. Man muss sehen, dass halt, wenn man mit größeren Tieren arbeitet, dass man auch dann die Räumlichkeiten zur Verfügung hat, dass man weiß, wie man mit den Tieren umzugehen hat, dass man weiß, wie man die Tiere behandeln muss. Bei den Mäusen, das ist schon ein bisschen mehr Standard, als mit den Großtieren zu arbeiten.
Auch Roman Kolar von der Deutschen Akademie für Tierschutz plädiert dafür, diesen Gesichtspunkt bei der Forschung mit großen Tieren viel stärker zu berücksichtigen, wenn sie denn schon als Versuchstiere verwendet werden.
Das sind oft sehr soziale Tiere, zum Beispiel Schweine, die verbringen einen Großteil ihres natürlichen Lebens damit, nach Nahrung zu suchen. Und sowas muss man eigentlich versuchen, in der Versuchstierhaltung dann auch abzubilden, damit man dem eigentlichen Anspruch, dass das möglichst artgerecht sein soll, gerecht wird. Und das ist eben sehr viel schwerer bei landwirtschaftlichen Nutztieren, als zum Beispiel in einen Mäusekäfig Spiel- und Nistmaterial einzubringen.
Dieser höhere Aufwand spricht eher gegen Versuche mit größeren Tieren. Doch bei der ethischen Abwägung gibt es noch ein Argument zu berücksichtigen. Ein Tierversuch ist am ehesten dann vertretbar, wenn er ein aussagekräftiges Ergebnis liefert, also eines, das auf Menschen möglichst übertragbar ist, was wiederum für größere Tiere spricht, die uns in vielerlei Hinsicht ähnlicher sind als kleine. Zurück auf dem Versuchsgut der Münchner Uni. Im Schweinestall ist Fütterungszeit und wie alle hungrigen Schweine quieken die Tiere, als ginge es um ihr Leben. Ein paar Dutzend der Rosatiere strecken ihre Köpfe gierig aus den großen Gehegen. Als Barbara Kessler Getreideschrot in die dafür vorgesehenen Rinnen schaufelt, ist auch schon wieder Ruhe.
Das Schöne, wenn Schweine fressen, dann denken sie an überhaupt gar nichts anderes als das Fressen. Gerade wenn die so handsam sind wie die Tiere, kann man also etliche Manipulationen an denen durchführen, ohne dass man da jetzt irgendwelche Zwangsmaßnahmen wie Fixation durch Oberkieferschlingen oder so anwenden muss. Das geht alles ganz ohne. Das hier drin sind alles Sauen, bis auf den Herrn hier. Der dürfte so, wir haben jetzt lange nicht mehr gewogen, aber ich würde so schätzen um die 250 Kilo.
Kein Tier, dem man im Dunkeln begegnen möchte. Was man dem kapitalen Eber nicht ansieht, er ist zuckerkrank. Mit diesen Tieren können Forscher Versuche machen, die mit Menschen nicht ohne weiteres möglich wären. Zum Beispiel wollen sie potenzielle neue Diabetesmedikamente testen und ein bildgebendes Verfahren entwickeln, das sichtbar macht, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Das kann man bisher nämlich nur sehr ungenau anhand von Laborwerten sagen. Schweine eignen sich für diese Forschung besonders gut, denn ihr Zuckerstoffwechsel ist dem von Menschen viel ähnlicher als etwa der von Mäusen. Und das gilt auch in anderen Bereichen, sagt Angelika Schnieke.
Wenn Sie eine kleine Maus haben, hier haben Sie den Menschen als Patient, da ist eine ziemlich große Bandbreite dazwischen. Die Tiere sind kleiner, die Physiologie ist ganz anders. Wenn Sie Asthmaforschung machen, ist die Maus kein gutes Modell, weil die Lunge völlig anders ist wie die beim Menschen. Das heißt, auch da sind dann die großen Tiere vielleicht ein besseres Modell. Und es geht eigentlich hier nicht so viel um die Größe, sondern was ist das richtige Modell für welche Krankheit?
Um Lungenkrankheiten zu erforschen, bedienen sich Forscher ebenfalls der Schweine. So haben einige der Tiere im Münchner Versuchsgut eine Krankheit, die der Mukoviszidose entspricht. Für Herzkrankheiten stehen dagegen Schafe Modell, denn deren Herz ist dem von Menschen sehr ähnlich. Zum Beispiel haben Forscher an Schafen Operationstechniken entwickelt, bei denen künstliche Herzklappen eingepflanzt werden, sogar solche, die im Laufe des Lebens mitwachsen. Die Unfallchirurgie wäre ohne Schafe ebenfalls nicht so weit, wie sie heute ist. Den blökenden Versuchstieren verdanken wir es, dass es inzwischen selbstverständlich ist, Knochen mit Metallplatten und Schrauben zusammenzuflicken. Auch Brigitte von Rechenberg entwickelt an Schafen neue Behandlungsmethoden für die Orthopädie.
Wenn man Knochenforschung betreibt, dann hat das Schaf die ähnlichsten Knochen wie der Mensch, nicht nur von der Morphologie und von der Struktur, sondern auch vom Stoffwechsel her, also wie schnell sie etwas umsetzen, wie schnell eine Fraktur heilt oder nicht heilt, ein Defekt heilt, und das spielt eine große Rolle. Der Hund, der in 4 Wochen einen Knochen zu hat, der entspricht natürlich absolut nicht dem Menschen, sondern der hat 3 Monate, so wie das Schaf.
Im Operationssaal des Versuchsguts geht es lebhafter zu als im Stall. Auf einem Tisch in dem gekachelten Raum hat Barbara Kessler vorbereitet, was sie jetzt braucht. Desinfektionslösungen und sterile Instrumente für einen kleinen chirurgischen Eingriff. Der steht 3 Sauen bevor, die in einem Pferch eingesperrt sind. Die Tiere sollen als Leihmütter gentechnisch veränderte Embryonen austragen. Sie werden ihnen heute eingepflanzt, unter Vollnarkose durch ein kleines Loch in der Bauchdecke.
Embryonen im 2- bis 4-Zell-Stadium sind seit 2 bzw. 1 Tag im Brutschrank und werden heute eben in das optimale Kultursystem für Ferkel verbracht, nämlich den Genitaltrakt von der Sau. Diese Narkosemischung funktioniert beim Schwein nur, wenn man sie direkt in die Vene gibt. Bei den meisten anderen Tieren kann man die auch in Muskel spritzen. Beim Schwein funktioniert es nicht. Um an die Vene ranzukommen, muss das Schwein in die Oberkieferschlinge. Das wird demnach gleich ein wenig laut.
Jetzt ist die erste Sau an der Reihe. Ein kräftiger Helfer hat ihr eine Metallschlinge ins Maul geschoben und hält sie daran fest. Nur so kann Barbara Kessler das Narkosemittel in die Ohrvene spritzen. Und schon wirkt die Narkose. Mit einer großen Spritze und ruhiger Hand setzt die Tierärztin die Embryonen im Eileiter der Sau ab. Wenn alles klappt, werden bald die Ferkel geboren, in 3 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen, wie die Bauernregel sagt. Doch wenn die Experimente mit ihnen beendet sind, werden sie getötet, wie fast alle Versuchstiere. Aus ethischer Sicht ist es grundsätzlich nicht problematischer als bei Mäusen, findet Brigitte von Rechenberg. Dennoch fällt es ihr schwerer, ein höher entwickeltes Tier zu töten, sagt die Schweizer Forscherin. Sie meint aber, wer Tierversuche durchführt, entscheidet sich dafür,
dass man eben Leiden jemandem zufügt, das tun wir, dass wir dort möglichst bewusst das entsprechend handhaben. Aber da gibt es verschiedene Einstellungen dazu. Und ich bin Tierarzt und für mich ist eigentlich jedes Tier gleich viel wert. Ich versuche da keine Unterschiede zu machen und vor allem nur, weil es einfach mir ähnelt und ich selber Angst bekomme, erst recht nicht. Aber ich glaube, da kann man nicht abstreiten. Es gibt eine emotionale Komponente. Beim Hund hat man etwas mehr Mühe.
Das geht auch Barbara Kessler auf dem Versuchsgut der Uni München so. Auch ihr fällt es schwerer, ein Schwein zu töten, als eine Maus.
Es gibt natürlich immer so einzelne Lieblinge. Also ich musste gestern eine Sau einschläfern, der es beim Abferken sehr, sehr schlecht ging, die nur auf 2 Beinen stehen konnte. Aber es ist uns nicht leicht gefallen. Also solche Tiere würde ich dann gerne weiterleben lassen, aber wir haben hier leider nicht den Platz für ein Schweinealtersheim. Deswegen müssen wir uns von denen trennen. Ich denke sicherlich, dass man zu einem Großtier eine intensivere Beziehung hat als zu einer von 5000 Mäusen. Ganz bestimmt.
Da geht es der Tierärztin Barbara Kessler vom Versuchsgut der Universität München nicht anders als unser einem, der sich von einem Haustier trennen muss. Auch mir war unser stubenreines Kaninchen nach 11 Jahren Hausgemeinschaft ans Herz gewachsen. Ein Kaninchen, das am 1. Weihnachtstag plötzlich nur noch apathisch aus seiner Hütte herausgeschaut hat und für das es laut Tierarzt danach keine Chance auf Besserung gab. Autor des Beitrags aus München, den Sie eben gehört haben, war mein Kollege Helmut Nordwig. Und von ihm stammt auch der folgende Bericht, in dem geht es um ein wirklich exotisches Versuchstier. Denn nicht nur Schweine, Schafe und Rinder und manchmal auch Hunde und Katzen gehen in die Statistik der Tierversuche ein. Eine Statistik, die vom Bundesagrarministerium zuletzt Anfang Dezember für das Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Auch eine Tierart wird inzwischen genutzt, die in der Statistik zur Kategorie andere Säugetiere zählt. Es sind Alpakas. Aber was macht diese aus Südamerika stammenden Kamele für die Wissenschaftler so interessant? Helmut Nordwig ist dieser Frage nachgegangen.
Eine große Weidefläche mit ein paar Bäumen und einem Schuppen als Regenschutz. Das ist das Gehege für die Alpakas auf dem Versuchsgut der Uni München. Diese stattlichen Tiere sind verwandt mit Kamelen. Ihre Heimat sind die kühlen Hochebenen Südamerikas. Dort schätzen die Menschen Alpakas wegen ihrer Wolle. In unseren Breiten interessiert sich auch die Wissenschaft für diese Tiere wegen ihres Blutes, sagt der Tierarzt Stefan Nüske von der Uni München.
Also es ist ein Zufallsprodukt mal entstanden in der Ausbildung von Studenten im Bereich Biologie. Wir wollten keine Tiere umbringen, um Blutzellen zu bekommen. Und die hatten zufällig von einem vorbeikamenden Zirkus Blut von Alpakas. Und als dann diese normalen Versuchsreihen durchgeführt wurden, hat man gemerkt, dass Alpaka-Blut anders reagiert. Und das war der Ansatz für diesen Versuch, der jetzt bei uns mittlerweile fast 10 Jahre läuft.
Alpakas haben eine seltene Besonderheit bei der Körperabwehr. Die Abwehreinheiten des Immunsystems, die sogenannten Antikörper, sind bei den Kamelartigen anders aufgebaut als bei fast allen anderen Säugetieren. Und das macht die Antikörper robuster, wie Ulrich Rothbauer, Professor an der Universität Tübingen, herausgefunden hat.
Sie sind kleiner, sind stabiler und sind daher vielleicht auch besser als die Antikörper, die wir im Blut haben. Warum sie sich beim Kamel durchgesetzt haben, das weiß eigentlich noch keiner so genau. Vielleicht hatten die besondere Form von Bakterienbefall oder besonderen Virenbefall. Das kann man bis heute nicht sagen. Tatsache ist, sie haben sich dort ausgebildet und sind dann auch von der Evolution so behalten worden. Also es war etwas Zuträgliches, was die Überlebensfähigkeit dieser Tiere in ihrer Umgebung gefördert hat.
Antikörper werden bei einer Impfung gebildet. Dabei sollen die Tiere allerdings nicht vor Krankheiten geschützt werden. Die Wissenschaftler spritzen ihnen vielmehr Bestandteile menschlicher Zellen, etwa von Krebszellen. Und diese Zellstrukturen erkennen die Abwehrmoleküle dann. Die Forscher brauchen die Antikörper nur aus dem Blut der Alpakas zu isolieren und können dann Farbstoffe daran hängen. So können sie sogar das Innenleben menschlicher Krebszellen sichtbar machen. Mit normalen Antikörpern ist das nicht möglich.
Antikörper sind ja nicht dazu da, dass sie in den Zellen funktionieren, sondern sie funktionieren im Blut, also außerhalb der Zelle. Und man will natürlich auch gern beobachten, was in der lebenden Zelle vor sich geht. Und da eignen sich dann diese kleinen und sehr stabilen Bindungsmoleküle der Kamelartigen insbesondere wesentlich besser als die von uns oder die von Hasen oder die von der Ratte oder von der Maus.
Unter dem Mikroskop können die Wissenschaftler dann zum Beispiel direkt dabei zuschauen, was ein Medikament innerhalb einer Krebszelle genau bewirkt. Auch wenn das noch Grundlagenforschung ist, Pharmafirmen haben bereits Interesse am Alpaka-Blut bekundet. Doch niemand braucht zu befürchten, dass diese Tiere jetzt in großem Stil für die Forschung geopfert werden, denn anders als die meisten Versuchstiere werden sie nicht getötet. Stefan Nüske.
Es sind sehr wertvolle Tiere. Also diese Tiere bleiben bei uns, bis sie irgendwann mal von alleine aus Altersgründen sterben, was bislang Gott sei Dank noch nie der Fall war. Unsere älteste Dame ist jetzt seit über 8 Jahren bei uns, ist kerngesund und ich denke, sie wird auch noch einige Jahre hier bleiben.
Ein Beitrag war das von Helmut Nordwig. Lamas werden übrigens auch in der AIDS-Forschung verwendet. Zuletzt am 18. Dezember erschien dazu in einer Fachzeitschrift der Bericht einer britisch-US-amerikanisch-deutschen Forschergruppe. Auch diese Wissenschaftler nutzten die relativ atypischen Antikörper. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass Alpaka-Antikörper AIDS-Viren zerstören können. Allerdings führen auch diese Experimente noch zu keiner Impfung für den Menschen. Vielmehr geht es einstweilen nur darum, Hinweise zu finden, wie man eine solche sichere Impfung gegen HIV entwickeln könnte. Experimente mit Tieren haben in jüngster Zeit auch dazu beigetragen, den Menschen endgültig aus seiner früher behaupteten Sonderstellung in der Natur herauszuholen. Das ist insofern reichlich spät, als bereits Charles Darwin 1871 anhand anatomischer Merkmale nachgewiesen hatte,
dass der Mensch in seiner körperlichen Bildung deutliche Spuren seiner Abstammung von irgendeiner niedern Form darbietet.
In seinem zweibändigen Werk über die Abstammung des Menschen ging Darwin auch auf die geistigen Fähigkeiten des Menschen ein und er erläuterte,
dass der Mensch in seinen Geisteskräften bedeutend von allen anderen Tieren abweicht. Ohne Zweifel würde der Unterschied selbst dann noch immer ungeheuer bleiben, wenn einer der höheren Affen so weit veredelt oder zivilisiert wäre, wie es ein Hund ist im Vergleich mit seiner Stammform, dem Wolfe.
Gleichwohl vertrat Charles Darwin die Ansicht, dass der geistige Unterschied zwischen Mensch und Tier, so groß er auch erscheinen mag, nur von gradueller Natur sei.
dass zwischen dem Menschen und den höheren Säugetieren kein fundamentaler Unterschied in Bezug auf ihre geistigen Fähigkeiten besteht.
Darwin ging 1871 also davon aus, dass es nicht nur bei den anatomischen Merkmalen eine evolutionäre Kontinuität gegeben hat. Vielmehr gäbe es diese gleitenden Übergänge auch bei den geistigen Merkmalen, also auch bei dem, was wir gemeinhin als Intelligenz bezeichnen. Dass Darwin recht hatte mit dieser Einschätzung, das wurde spätestens in den 1920er Jahren zweifelsfrei nachgewiesen in einer Studie an Schimpansen. An Schimpansen, die mit Stöckchen nach Bananen geangelt haben, die also Werkzeuge benutzt haben. Autor dieser Studie war Wolfgang Köhler, einer der Begründer der Gestaltpsychologie. Er unterhielt damals eine Forschungsstation für Affen auf Teneriffa. Aber obwohl das in der Fachwelt bekannt war, dass der Mensch Werkzeuge herstellen konnte, das blieb auch danach noch das wichtigste Kriterium, den Menschen von seinen äffischen Vorfahren abzugrenzen. Erst der Werkzeuggebrauch habe den äffischen Vormenschen zum Menschen gemacht, hieß es. Inzwischen aber weiß man, dass selbst Delfine Werkzeuge herstellen können und zum Beispiel auch Krähen. Besonders gut erforscht sind Krähen aus Neukaledonien. Das ist eine Inselgruppe im Pazifik.
Das Schöne eigentlich oder das Spannende bei diesen neukaledonischen Krähen ist, dass sie, obwohl es auch nachweislich eine angeborene Grundlage für diesen Werkzeuggebrauch gibt, dass sie trotzdem das auch sehr flexibel einsetzen können.
Professor Helmut Prior, er lehrt Psychologie an der Universität in Frankfurt am Main.
Das nach wie vor spannendste Beispiel ist, glaube ich, das von der Krähe Betty in Oxford, die man vor die Aufgabe gestellt hatte, jetzt zwischen einem geeigneten, gebogenen Angelwerkzeug und einem geraden Drahtstückchen zu wählen und die sich dann zur großen Überraschung der Experimentatoren einfach das gerade Stückchen genommen hat und es krumm gebogen hat. Das ist flexibel und das darf man durchaus als intelligent bezeichnen.
Helmut Prior schiebt gleich auch eine Definition nach für das, was er als intelligentes Verhalten bezeichnet.
Ist ein Tier in der Lage, in einer neuen Situation, ohne dass es jetzt an ein ganz festes Programm gebunden wäre, eine flexible neue Lösung zu finden, die auch Sinn macht? Und diese prinzipielle Möglichkeit zur Flexibilität, die ist natürlich auch für die Krähen ganz, ganz großer Vorteil. Denn nicht immer findet man in der freien Natur genau das richtige Stückchen.
Inzwischen haben die Methoden der Hirnforschung auch Hinweise darauf erbracht, wo bestimmte Leistungen im Gehirn gesteuert werden. Ob man das heute auch schon für den Werkzeuggebrauch wisse, habe ich daher Professor Helmut Prior gefragt.
Man kann natürlich nicht genau sagen, wo im Gehirn das passiert, aber es ist so, dass wir bestimmte Hirnteile stärker entwickelt finden, wenn das Verhalten sehr flexibel ist. Das ist bei den Vögeln das sogenannte Nidopallium caudolaterale, das entspricht unserem präfrontalen Kortex. Das heißt, das ist bei uns eine Region, die ist sehr stark befasst mit Planhandeln, mit Strategie, mit flexiblen Verhaltensänderungen. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, dass Tiere, bei denen wir eben Werkzeuggebrauch oder auch intelligente soziale Strategien finden, dass dort diese Hirnregion offenbar besonders stark entwickelt ist. Und das ist bei diesen neukaledonischen Krähen der Fall.
Der präfrontale Kortex, das ist jener Bereich der Großhirnrinde, der sich direkt hinter unserer Stirn befindet. Der altertümlich wirkende Begriff Denkerstirn für einen besonders hohen Haaransatz war also recht treffend. Verhaltensbiologie und Hirnforschung sind bereits seit einiger Zeit die zwei Seiten einer Medaille. Und das Zusammenwachsen beider Bereiche schreitet derzeit rasch fort. Helmut Prior.
Die Hirnforschung ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte das, was es wirklich an Erkenntnis bringt, allerdings auch nicht überschätzen. Denn wenn ich weiß, dass jemand etwas kann, dann kann er das. Und wenn ich dann weiß, welcher Teil im Gehirn das macht, dann ist es im Grunde zumindest keine härtere Evidenz. Es ist natürlich extrem spannend, auch im Vergleich verschiedener Arten zu sehen, wo genau das passiert. Und ja, da gibt es im Moment eben ganz tolle neue technische Entwicklungen, wie bei Menschen auch. Diese bildgebenden Verfahren, die werden zunehmend miniaturisiert. Die Hirnscanner für Tiere, die sprießen im Moment in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Vor ein paar Jahren gab es das nicht. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Instituten, wo man das machen kann. Das heißt, das, was seit gut 20 Jahren die Neuroforschung bei Menschen stark dominiert hat. Wir stecken die Menschen in die Röhre und schauen dann mal, wo was los ist. Das beginnt jetzt sehr stark auch bei den Tieren und da werden sicherlich ganz viele spannende Ergebnisse herauskommen.
Sagt der Frankfurter Psychologe Helmut Prior voraus. Das war's für heute in HR Info Wissenswert. Aber falls wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge dieser Reihe, dann schauen Sie doch mal in unser Podcast- und Download-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.